Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Innovationsfindung, der Weg zu neuen Innovationen, zu neuen Produkten, zu neuen Ideen, das ist ja etwas, das jeden Unternehmer früher oder später einmal herumtreibt. An die Zukunft denken, neue Wege und Lösungen für den Markt der Zukunft finden. Parallel dazu mögen da einige Schlagzeilen der letzten Jahre ein bisschen dämpfend wirken. Es war zum Beispiel am 1.9. die Welt wieder getitelt: Die Deutschen verlieren das Vertrauen in die Wirtschaft, in die Entwicklung, in die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Droht Deutschland bei Innovationen den Anschluss an den Rest der Welt zu verlieren? Das ist so eine Frage, die immer wieder postuliert wird. Um diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich sehr, eine Referentin, eine Keynote-Speakerin im Bereich des Zukunftsdenkens, des Innovationsdenkens bei uns zu haben. Eine Bestseller-Autorin, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Bahnfrei für Übermorgengestalter. Die Keynote-Speakerin zu kundenzentrierter Unternehmensführung und Bestseller-Autorin Anne Schüller. Anne, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
Und wenn ich es gleich mal so an dich weitergeben darf, ich habe es ja bereits erwähnt, erst im September hat die Welt wieder getitelt: Drohen wir den Anschluss in Sachen Innovation zu verlieren? Was geht dir da durch den Kopf, wenn du solche Schlagzeilen liest? Das hat man ja in den letzten Monaten tatsächlich immer wieder mal gehört.
Ja, also das macht mich natürlich wie viele andere sicher auch vor allen Dingen traurig, weil ich kenne noch die anderen Zeiten. Ich reise sehr viel. Ich bin vor allen Dingen in der Vergangenheit viel gereist. Ich war auch sehr viel im Ausland. Und dort galten wir ja immer als Weltmeister, sozusagen als Weltmeister in allen. Wir hatten überall die vordersten Positionen und wir hatten dadurch natürlich auch eine irre hohe Wertschätzung, die auch auf einen selber dann als Deutsche in diesem Fall zurückgefallen ist. Und das erlebe ich jetzt nicht mehr. Ja, ich bin also auch durch meine Arbeit natürlich viel im Ausland, jetzt beispielsweise in Österreich und in der Schweiz. Und Deutschland wird da nicht mehr als Vorbild gesehen. Ja, und es ist ja sogar so, dass wir auf die letzten Ränge immer weiter zurückfallen. Und das wird schlimmer, das wird kein bisschen besser.
Es wird eben immer auf die Geschwindigkeit im Silicon Valley zum Beispiel verwiesen, was ja insofern interessant ist, weil das Valley gibt es ja auch schon seit über 60 Jahren in dem Sinne. Also warum soll er jetzt plötzlich so ganz massiv darauf verwiesen, dass wir hier hinterherhängen würden? Oder es wird immer gerne auf China verwiesen und auf die Geschwindigkeit, die in den letzten Jahren an den Tag gelegt haben.
Ja, ja. Aber das Entscheidende ist, wir sind eben nicht nur zurück im Vergleich zu den USA und im Vergleich zu China. Wir sind zurück im Vergleich zu fast allen Ländern der Welt, also zu den meisten europäischen Ländern sowieso und sogar einstige Schwellenländer, auf die wir immer herabgeschaut haben, die überholen uns inzwischen, die überspringen sozusagen Entwicklungen, in denen wir stecken geblieben sind und machen ganz neue innovative Dinge und überholen uns gerade.
Aber da könnte man glatt meinen, der deutschen Wirtschaft ist der Innovationsgeist irgendwie abhanden gekommen, wenn andere die Akzente setzen und wir nur noch hinterherrennen. Also wird irgendwie der Innovationsgeist gebremst? Also ist das tatsächlich so? Oder ist das mehr so eine gefühlte Wahrheit, wo man so sagt, es finden ja immer noch Innovationen statt, man bemerkt sie bloß nicht mehr?
Ja, also ich denke, und das mache ich auch, ich unterscheide zwischen New School Unternehmen und Old School Unternehmen. Ja, bei den New School Unternehmen, das sind also Unternehmen, die sind jetzt in diesem Jahrtausend gegründet worden, das sind Start-ups, das sind junge Unternehmen. Da findet genau die Innovation statt, die wir brauchen. Vor allen Dingen Innovationen im digitalen und im nachhaltigen Bereich. Ja, und wenn wir das beides zusammenbringen, Digitalisierung und alles, was zum Thema Nachhaltigkeit, Circularity, Industrie gehört, da könnten wir in Deutschland führend sein. Denn da wird gerade auch in Nachhaltigkeitsaspekten Ingenieurwesen gebraucht, verknüpft natürlich immer mit Digitalisierung. Und das leisten heute die jungen Unternehmen, die Start-ups, die einfach diese Sprünge nach vorne machen. Und dann haben wir die Oldschool-Unternehmen und die sind irgendwie im letzten Jahrhundert stecken geblieben. Die sind mit ihren organisationalen Strukturen, auch mit ihrer Denke, mit Verlustaversion und so weiter, sind die einfach stecken geblieben im letzten Jahrhundert. Und ich habe langsam das Gefühl, die kommen auch gar nicht da raus.
Das ist ja irgendwie auch so, die klassischen deutschen Werte, also gerade so auf dem Markt, sind ja immer die Gründlichkeit, die Ingenieurskunst, die Genauigkeit und dergleichen. Ist man jetzt zu sehr festgefahren in den alten Prinzipien, als dass man mit diesen modernen Entwicklungen noch Schritt halten würde, könnte?
Naja, also zunächst mal, man ist festgefahren in den alten organisationalen Strukturen. Ja, das beginnt mit einem typischen Organigramm. Der Chef thront einsam ganz oben, darunter in Kästchen eingesperrt, seine brave Gefolgsmannschaft, das sind die verschiedenen Führungslevels. Mitarbeiter kommen in Organigrammen, in klassischen Unternehmensorganigrammen gar nicht vor. Und der Kunde, ja, um den es schließlich geht, um den alles kreisen sollte, der kommt in Organigrammen gar nicht vor. Es ist ein Selbstverherrlichungsprogramm der Führungsspitze. Es wird alles in Silos organisiert, ja, also in Abteilungen. Das, was ich jetzt sage, ist alles bekannt. Das wird seit Jahren gesagt. Es wird halt eben nicht abgeschafft. Und in diesen festgefahrenen Strukturen habe ich immer eben auch noch die Denke und die Handlungsweisen aus dem letzten Jahrhundert. Ja, ich habe zum Beispiel eine Verpflichtung, Führungskräfte sollen Planvorgaben aus dem Vorjahr einhalten. Das heißt, man läuft immer den Zielen aus dem Vorjahr hinterher, um Punktlandungen zu machen, beschäftigt sich also letztlich mit dem Einholen von Vergangenheitsdenken, statt sich mit Innovationen und Zukunftsdenken zu befassen. Ähnlich bei den Mitarbeitern, ja, die dafür belohnt werden, incentiviert werden und tolle Bewertungen in Jahresgesprächen, auch so ein Relikt aus vergangenen Tagen, die dafür belohnt werden, eben hier Verfahrensweisen einzuhalten. Ja, das heißt, alles ist in diesem Korsett von Standards und Normen und Regeln und Vorgehensweisen fest verankert und kommt gar nicht raus.
Man wird eher dafür belohnt, irgendwie 110% von den Zahlen des Vorjahres erfüllt zu haben, als dass man irgendwie mal wirklich neue Akzente gesetzt hätte oder neue Ideen ins Spiel gebracht hätte.
Genau. Also die Frage ist ja auch sofort, wie können wir das ändern? Das lässt sich leicht ändern, ja, indem ich zum Beispiel, also Menschen arbeiten dahin, wofür es Belohnungen gibt. Das hat nicht zwangsläufig mit Geld zu tun. Incentive kann ja auch sein, ich mache Karriere, ich bekomme Anerkennung, ich bekomme Awards, was auch immer. Menschen laufen dahin, wo die Belohnung ist. Ja, in dem Moment, wo ich Innovation, also die Schritte in die Zukunft belohne und incentiviere, werden in den Unternehmen eben auch solche Schritte getan. In dem Moment aber, wo ich Planvorgaben, die Zielerreichung von Planvorgaben aus dem Vorjahr intensiviere, beschäftigen sich die Manager immer nur mit ihren Quartalsergebnissen und jedes Erreichen von Quartalsergebnissen ist wichtiger als die großen Sprünge in die Zukunft.
In deinem jüngsten Buch, das heißt ja auch Bahnfrei für Übermorgengestalter, 25 Quick Wins für Innovatoren und Zukunftsversteher, geht es eben genau um diesen Aspekt, den Versteher der Zukunft, und zwar nicht nur der unmittelbaren Zukunft, sondern des bereits darüber hinausdenkens. Also du betonst darin ja eben ganz konkret den Übermorgengestalter. Was macht einen solchen Übermorgengestalter anders oder spezieller als einen reinen, ich sag's jetzt mal, Zukunftsversteher?
Ja, also die Zukunft zu verstehen, das ist ein Aspekt, den der Übermorgengestalter braucht. Der erste Schritt ist immer, ich muss die Zukunft verstehen. Ich muss mich mit den Trends der Zukunft beschäftigen. Ich muss das Alte loslassen, das alte Denken und Handeln loslassen und mir anschauen, was sagen Futurologen über die Trends von übermorgen. Weil mit dem Morgen hätte ich mich ja gestern schon beschäftigen müssen. Also heute geht es darum, sich mit dem Übermorgen zu befassen. Und dazu brauche ich zunächst das Verständnis. Aber genau das reicht ja nicht. Verstehen ist die eine Sache, analysieren ist die eine Sache. Das andere ist jetzt eben auch, ins Handeln zu kommen. Und das macht den Unterschied. Der Übermorgengestalter, er gestaltet eben auch, er versteht nicht nur, er gestaltet auch die Zukunft. Und er ist derjenige im Unternehmen, der als erstes auch sieht, wo es hakt, wo es brennt. Er ist idealerweise auch die Person im Unternehmen, die dann Klartext redet, ja, die den Mut hat. Und das ist so ein wichtiges Skill, den ich in diesem Kontext eben brauche, der den Mut hat, eben auch Klartext zu reden. Und der den Top-Menschen im Unternehmen, also den C-Level-Leuten, nicht nach dem Mund redet, sondern hier auch klar, klipp und klar aufzeigt, was müssen wir fortan wie, auf welche Art und Weise und in welcher Geschwindigkeit anders machen, um selbst den Sprung in die Zukunft zu schaffen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist das nicht automatisch der Geschäftsführer oder dergleichen?
Oh nein, nein, nein. Also das sind in aller Regel, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das sind in aller Regel eben genau nicht die Menschen oben im Unternehmen. Ja, weil die Krux ist eben die, die haben so viel erreicht. Und wenn ich alles erreicht habe, dann versuche ich zu halten, was ich besitze. Verlustaversion bedeutet eben nicht nur Verlustaversion in Bezug auf Besitz, da geht es immer auch um Bedeutung im Unternehmen, da geht es um Macht, da geht es um Positionen, da geht es um Freunde, um was auch immer. Und ich versuche als Topmensch im Unternehmen das zu halten, was ich besitze. Und das ist extrem emotional und das hat sehr viel mit Menschen zu tun. In den Unternehmen werden aber alle Entscheidungen letztlich von Menschen getroffen. Also wer ist der Übermorgengestalter? Der kommt immer aus der Mitte des Unternehmens. Ja, das heißt, der ist in niedrigen Führungsebenen unterwegs und oder er ist eine sehr ambitionierte junge Kraft, ein Talent, ein Zukunftstalent, das mit sehr viel Optimismus, mit Leidenschaft, mit Engagement eben diese Wege in die Zukunft fürs Unternehmen sieht.
Der muss sich aber dann natürlich auch im Unternehmen erstmal Gehör verschaffen können. Du hast ja vorher die klassische Unternehmensstruktur geschildert, wo es in erster Linie den Geschäftsführer gibt oder vielleicht einen Aufsichtsrat, der die Marschrichtung vorgibt und der Rest ist so trickle down. Jeder kriegt Ziele vorgesetzt, die es zu erfüllen gibt. Da muss ja so ein Übermorgengestalter muss ja da quasi ein Querdenker sein, der eigentlich durch diese ganzen Hierarchieebenen durchbrechen muss.
Ja, genau, genau. Und leider ist ja der Begriff des Querdenkers okkupiert worden und in eine falsche Richtung geraten, aber es ist im Grunde genau diese Person. Es ist der konstruktive Querdenker. Es ist nicht der Quertreiber, sondern es ist der Querdenker im Unternehmen. Und den hat es schon immer gegeben. Ja, nicht nur die Universalgenies früherer Zeiten haben quer gedacht, sondern auch am Fürstenhof gab es immer diese Position des Hofnarrs. Und ein kluger Fürst, der benutzte diesen Hofnarr, der ja immer ein bisschen, ein bisschen abstrus, ein bisschen bunt die Wahrheit sagen durfte, der einzige bei Hofe im Vergleich eben zu all den Ja-Sagern und Schleimern, die es sonst so gab. Und ein kluger Fürst benutzte den eben auch immer als Berater. Der hatte nicht nur die Funktion, da ein bisschen rumzualbern, sondern der war der erste und der wichtigste Berater des Unternehmens, weil der kluge Fürst wusste, von dem bekomme ich Klartext. Und der hat den Mut, es mir auch ins Gesicht zu sagen. So, das bedeutet, übertragen auf heute, ich muss eben die Menschen, die sich als Übermorgengestalter im Unternehmen darstellen, egal wo sie sind in der Hierarchie und egal in welcher Abteilung, die muss ich in den Boardroom lassen. Ja, das heißt, ein kluger heutiger Herrscher, der CEO und die C-Level-Leute, die haben junge Beraterteams, die denen die entscheidenden Hinweise geben, wo das Unternehmen in Zukunft hin muss. Und das können nur junge Menschen sagen, denn es ist deren Zukunft, in die wir uns hineinbewegen.
Aber es gibt doch ja auch wirklich Unternehmen, die ja sagen, wir haben ja solche Thinktanks extra geschaffen. Also die sind ja verantwortlich dafür, diese Innovationsziele zu schaffen. Ist das dann ein richtiger Schritt oder ist das auch schon wieder falsch, weil das auch schon wieder eingekastet ist in so eine feste, rigide Struktur?
Genau, das Zweite. Ja, in dem Moment, wo die Innovation in eine Abteilung gesperrt wird, ist es nicht möglich, das ganze Unternehmen in den Innovationsgedanken, in das Innovationsmindset hineinzubringen. Die entscheidenden Punkte kommen oft auch gar nicht aus den Thinktanks, weil ich dort Spezialisten habe. Und eine Innovation, so wie wir heute und morgen sie brauchen, die kommt vor allen Dingen aus den Köpfen von Generalisten. Ja, weil ein Spezialist ist eben Spezialist in seinem Fach. Der wird die Innovation immer nur in seinem Bereich weiterdenken. Und das ist eben auch die Krux, die klassische Unternehmen haben. Die haben eben Spezialisten eingestellt in diesen starren Stellenbeschreibungen, die zu diesen alten Organisationsformen gehören. Die haben Experten und die können dann eben nur das. Und das Neue zeigt sich aber in einer ganz anderen Ecke. Das ist etwas ganz und gar Neues, dass die Expertise der Innovationsabteilungen überhaupt nicht berührt. Ja, das heißt also, es könnte der Praktikant, der nur ein paar Wochen oder Monate im Unternehmen ist, von dem könnten die entscheidenden Impulse kommen. Gerade von dem, weil der zum Beispiel in anderen Unternehmen auch war und von dort aus mitbringt, was ist neu, was ist dort in Gange, was tut sich da bereits über das branchenspezifische Hinausdenken, über den Tellerrand. Das kommt genau von den Menschen, die außerhalb der Abteilung sind, und die, denen muss ich den Freiraum geben in Unternehmen. Heißt, in einem Satz gesagt, Innovation findet quer im Unternehmen statt, nie in einer Abteilung, nie weit oben im Unternehmen, sondern quer im Unternehmen und aus der Mitte des Unternehmens heraus.
Und wie erkenne ich das? Also wie schaffe ich diese Möglichkeit, dass ich also wirklich merke, oh, der hat da eine echt clevere Idee, die passt zwar überhaupt nicht in unsere alten Strukturen, aber das könnte ein Winner sein, weil in vielerlei Hinsicht klingt das vielleicht auch erst einmal so wie ein, ja, ist vielleicht oft auch die Reaktion, Hirngespinst können wir so nicht umsetzen, funktioniert nicht.
Ja, und damit ist natürlich jede Innovation tot mit so einem Mindset, weil wir müssen uns vorstellen, Mitarbeiter sind Angestellte, und wenn die Führungskraft nur einmal sagt, was für ein Hirngespinst, das geht ja gar nicht. Introvertierte Menschen würden kein zweites Mal eine Idee vorbringen. Aus lauter Angst, dass sie wieder runtergemacht werden, auch gerne natürlich immer im Meeting vor versammelter Mannschaft. Ja, das heißt, ich muss den Menschen diesen Freiraum geben, offen ihre Meinung zu sagen. Und je mehr verrückte Ideen am Anfang kommen, umso größer ist die Möglichkeit, dass dann am Ende auch eine annehmbare, vom Markt akzeptierte Lösung dabei herauskommt. Ja, das heißt, ich muss viel würfeln. Um Sechser zu würfeln, muss ich viele Würfe machen. Und die Würfe müssen am Anfang wirklich abstrus sein. Die müssen außergewöhnlich sein, völlig unkonventionell sein, absolut out of the box, über den Tellerrand, um die Ecke gedacht. Das ist das Wesen einer Innovation, dass ich es am Anfang zu weit denke. Ja, weil die Ränder gerundet, das passiert sowieso im Laufe des Prozesses. Aber das Verrückte, aus dem heraus entstehen natürlich die besten Innovationen.
Da kommen wir auch wieder auf das zu sprechen, was du gesagt hast, Mut. Also speziell in deinem Buch sprichst du ja auch an, dass Mut einer der ganz entscheidenden Zukunftsskills ist, einer dieser 25 Quick Wins, der da nötig ist. Eben nicht nur der Mut zu neuen Dingen, sondern eben auch der Mut, alte, etablierte Sachen herauszufordern und auch aufzubrechen.
Und das wenn ich da gleich reingehen darf, das muss ein aktiver Prozess des Unternehmens sein. Das darf nicht dem Zufall überlassen werden, dass jetzt einer aus der Mitte des Unternehmens heraus so standfest ist und so hartnäckig ist und sich nicht von Gegenwind beeinträchtigen lässt. Ja, dazu brauche ich ja diese Hartnäckigkeit, dran zu bleiben und mir auch unangenehme Worte anzuhören. Ich darf nicht auf den warten, bis der kommt und sich zeigt, sondern ich muss diesen Prozess aktiv im Unternehmen aufmachen und gestalten und zulassen. Das heißt, ich muss die Einladung aussprechen. Ja, wir sprechen an der Stelle auch von Workshops zur Selbstdisruption. Ja, das heißt, ich bringe Leute im Unternehmen zusammen, denen ich sage, so, ihr dürft jetzt mal uns selber angreifen, ihr habt alle Mittel zur Verfügung, ihr habt alle Ressourcen zur Verfügung, stellt euch vor, ihr seid ein junges Unternehmen da draußen, an welcher Stelle sind wir angreifbar? Und wenn wir dann unsere Flanken kennen, wo können wir wie so schnell wie möglich das schließen und den Schritt nach vorne tun? Weil wenn die Unternehmen es nicht selber tun, werden die von außen angegriffen. Bevor die aber merken, dass sie angegriffen werden, ist es bereits zu spät. Das heißt, die Selbstdisruption, der Selbstangriff, der strategisch in die Wege geleitete Selbstangriff ist eine Grundvoraussetzung, um es in die Zukunft zu schaffen.
Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt nicht der eine oder andere Zuhörer in dem Moment denkt, ja, das haben wir doch bei uns schon gehabt, da kommt jetzt wieder irgendein Workshop, da werden wir jetzt wieder alle aufgefordert, irgendwelche Kärtchen zu schreiben, an die Wand zu hängen und am Ende kommt wieder nichts bei rum.
Ja, ja. Also Unternehmen da gibt's viele, die haben wendeweise Kärtchen mit Ideen. Das Entscheidende ist, dass aus diesem Ideenreichtum die Ideen heraus priorisiert werden, die es in die Umsetzung schaffen können. Und das Zweite, was entscheidend ist, dass diese Entscheidungen aus Ideen, Projekte zu machen, nicht in den alten Entscheidungskanälen getroffen werden darf, sondern dass diejenigen, die die Idee hatten und die dann priorisiert worden sind, auch selbst aus der Mitte des Unternehmens heraus, quer durchs ganze Unternehmen, das ist immer wichtig, auch über Unternehmensgrenzen hinaus, also crossfunktional und transfunktional, das ist auch wichtig, dass ich Externe eben mitnehme, dass die Idee auch umsetzen dürfen. Ja, das heißt, in einem ersten Schritt wird experimentiert, es wird probiert, es wird getestet. Ich muss mir auch sicher sein, dass ungefähr von 10 Ideen 9 scheitern werden. Ja, das heißt, ich muss sozusagen Ressourcen einbauen, Geld einbauen, Budget bereitstellen für die Ideen, die scheitern werden, weil jede Idee, die in diesem Ideenprozess scheitert, in diesem Entwicklungsprozess scheitern, von jeder dieser Ideen lerne ich ja auch.
Jetzt hat sich ja bei sehr vielen Leuten in Unternehmen die Arbeitswelt und die Umgebung bereits radikal geändert in den letzten 2-3 Jahren, sicherlich auch bedingt durch Corona, dass jetzt sehr viel remote gearbeitet wird, sehr viel hybrid gearbeitet wird, dass neue Prozesse geradezu herbeigenötigt wurden und alte Prozesse gezwungenermaßen aufgebrochen werden, beziehungsweise jetzt wieder, wo die Pandemiephasen vorbei ist, wieder zurückgerollt werden. Und ich würde mal jetzt auch wagen zu behaupten, genau durch diese Prozesse kommt eben vielerorts eben auch, kommen diese Schwachstellen zutage, würde wahrscheinlich sehr viel, naja, auch verloren, so Rückstand gemacht, der jetzt aufgeholt werden muss. Wie ist das jetzt eigentlich? Future Work ist sowieso etwas, das im Zusammenhang mit Zukunftsplanung sowieso immer wieder fällt oder auch bei Innovationsfindung. Müssen wir generell unsere gesamte Denkweise an die Art des Arbeitens und vor allem des Zusammenarbeitens einfach ändern hier in Deutschland?
Oh ja, also zunächst mal weg von den alten Strukturen, weg von diesem Top-Down-Silo-Denken, weg von altem Entscheidungsdenken auch. Ja, die Entscheidungen, nicht oben sitzen die weisesten Leute, die Entscheidungen treffen. Aber heute werden die Entscheidungen da dort noch getroffen. Operative Entscheidungen werden dort getroffen, wo die Entscheidung ansteht, im operativen Bereich. Ja, und dazu gibt es eben auch eine schöne Untersuchung von Spotify, großes, extrem erfolgreiches Unternehmen mit, ich glaube, 4.500 Mitarbeitern, um auch zu sagen, das funktioniert nicht nur in kleinen, sondern gerade auch in großen Unternehmen. Die haben mal festgestellt, operative Entscheidungen in 70% aller Fälle treffen Chef und Mitarbeiter die gleiche Entscheidung. Das heißt, wofür brauche ich dann die ganzen Genehmigungsverfahren? Wieso muss ein Chef absegnen, die Vorentscheidung eines Mitarbeiters absegnen? Wieso müssen Häkchen gemacht werden? Wieso müssen 2-3 Unterschriften für Kleinbeträge, ja, die für Innovationszwecke ausgegeben werden, wieso müssen die eingeholt werden? Das verlangsamt alles total. Ja, sondern ich muss in dem Unternehmen im operativen Bereich eben sehr viel mehr Selbstverantwortung reinbringen, sehr viel mehr Selbstorganisation, sehr viel mehr Selbstwirksamkeit, dass die Menschen lernen, eigene Entscheidungen zu treffen. Man muss üben, um zu brillieren. Man kann das nicht von alleine. Das sind immer Prozesse, die entstehen müssen. Und je eher wir mit diesen Prozessen beginnen, umso besser.
Jetzt ist ja Spotify so ein relativ junges Unternehmen, gerade so diese New Tech-Schiene, wo man eben so sagt, da denkt man, das ist ein Startup, die sind von Anfang an mit dieser neuen Startup-Mentalität gestartet, flachere Hierarchien von Start weg und dergleichen. Hast du vielleicht auch ein Beispiel für ein altes, bereits etabliertes Unternehmen, das eigentlich so diese klassischen Strukturen hatte, wo so ein Umdenken stattgefunden hat, wo die diesen Durchbruch irgendwie geschafft haben, wo diese Veränderung herbeigezwungen wurde sozusagen?
Also ich persönlich kenne nur einige, sehr wenige Unternehmen, die es wirklich geschafft haben. Ja, viele haben es versucht, viele haben es auch falsch gemacht. Falsch bedeutet in dem Sinne, man darf nicht alle Wände gleichzeitig einreißen, dann fällt einem das Dach auf den Kopf. Ja, sondern ich muss diesen Change, oder das ist ja in dem Fall ein Transformationsprozess, eine Umwandlung von etwas Bestehendem, nicht nur eine Veränderung, eine Umwandlung einer kompletten Organisation, eines kompletten Mindsets. Diesen Change, den muss ich langsam machen. Und da sind wir eben in diesen alten Change-Prozessen auch wieder verhaftet, eben so ein Top-Down heruntergerollten, kaskadenartig heruntergerollten Change. Und der Change-Prozess, den ich an der Stelle empfehle, übrigens auch eben in dem Buch, eins der 25 Quick Wins, um die es da geht, ist eben dieser Change, der zunächst einmal nur die Vorreiter, die Avantgarde mitnimmt, Das heißt, man sagt also vielen Menschen im Unternehmen, ihr braucht im Moment den Change noch nicht mitmachen, sondern wir lassen die Vorreiter erst einmal testen. Das sind diese berühmten 10%. Und das genau sind eben diese Übermorgengestalter. Das heißt, man gibt denen, die noch ein bisschen langsamer unterwegs sind und ein bisschen brauchen, denen gibt man noch Zeit, indem man sagt, ihr braucht im Moment den Change noch nicht mitmachen. Wir schicken erst die Vorhut. Das ist etwas Selbstverständliches. Das würden wir immer machen. Wenn wir Neuland betreten, dann wird erst eine kleine Vorhut geschickt, die Lage mal sondiert. Und diese 10%, die machen eben diese notwendigen Veränderungsmaßnahmen Schritt für Schritt, nicht als Ganzes, sondern Schritt für Schritt, um zu üben, um zu testen, was geht. Man muss üben, um zu brillieren. Das sagte ich eben schon. Und das betrifft eben jeden Veränderungsprozess, Transformationsprozesse, auch Disruptionsprozesse. Das heißt, es gibt ein paar wenige Unternehmen, die haben es aber meistens so gemacht, dass die von jetzt auf gleich alles verändert haben. Und dann funktioniert es eben wieder nicht. Sondern ich schicke diese 10% Vorhut und die werden testen und die werden üben und die werden machen. Das Problem, das wir heute haben, ist, wir sind zu spät dran. Ja, wir hätten diese Prozesse viel früher beginnen müssen und jetzt müssen wir das alles im Laufschritt nachholen. Da hat uns Corona durchaus schon ein bisschen zurückgeworfen, das muss man sagen. Aber Corona war überall auf der Welt. Das heißt, theoretisch wären alle Länder zurückgeworfen. Ja, wir mit unserer alten Denke, wir sind jetzt nun halt besonders betroffen.
Hat es dann eher offenkundig gemacht, dass wir auf die Art und Weise langsamer und weniger flexibel reagieren konnten.
Ja, absolut.
Wenn du von der Vorhut sprichst, ich meine, eine Vorhut, die würfel ich ja nicht aufs Geratewohl irgendwie zufällig zusammen. Da muss ich ja auch nach gewissen Qualitäten schauen, wo ich so sage, die sind dafür geeignet, dass ich die ins Feld vorausschicke. Also auf was für Eigenschaften oder Qualitäten muss ich da achten, wenn ich so eine Vorhut zusammenstellen möchte?
Also es sind in der Tat in Deutschland, wir haben ja viel dieses nach vorne gerichtete Agieren, haben wir ja viel verloren, weil viele dieser Menschen, ja, also die sehr nach vorne denken, die sind in die USA ausgewandert und leben dort, ja, den Pioniergeist mit allem, was dazugehört. Ja, es sind sehr, sehr viele Deutsche, unter anderem ja auch dort, das ist ja alles bekannt. So, und jetzt habe ich hier in Deutschland, habe ich ungefähr noch tatsächlich ungefähr 10% Menschen mit Pioniergeist, mit genau diesen Qualitäten, die ich brauche. Und das Wichtigste im Unternehmen wäre Freiwilligkeit. Also die nicht abzukommandieren, um zu sagen, ich glaube, ihr seid so welche, ihr macht jetzt die 10% Vorhut, sondern das Entscheidende ist Freiwilligkeit. Ja, und am Anfang sind es vielleicht wenige, weil es ein Unternehmen war, wo Mut und Pioniergeist jetzt nicht die große Rolle spielte. Unternehmen, wo das nicht eine große Rolle spielt, die haben weniger solche Menschen, weil der Mensch geht immer dahin, wo er seine Werte wiederfindet. Und ein offensives Unternehmen wird sehr viel von Haus aus sehr viel mehr offensive Leute haben als ein Unternehmen, das sehr stark bürokratisiert war, wo es sehr viele Verwaltung gab, ja, wo die Zentrale zum Beispiel noch Hauptverwaltung heißt. Also wenn eine zentrale Hauptverwaltung heißt, dann weiß ich habe von Haus aus ganz wenig solcher Menschen, weil in so einem Unternehmen wird hauptsächlich verwaltet. Ja, und die Vorhut, die ist dann vielleicht mal kurz gekommen und hat gesehen, da ist kein Spielfeld, das dauert alles viel zu lang, ich gehe wieder. Und gerade die Vorhut, die hat heute alle Möglichkeiten der Welt in diesem Arbeitsmarkt, den wir so haben. So, das heißt, ich...
Ja, Entschuldigung, ja. Da wird ja eben gerade auch bemängelt, weil du ja gesagt hast, viele sind nach Amerika oder sonst wo ins Ausland gegangen, dass eben unternehmerische, aber auch politische Bürokratie in Deutschland, das einfach lähmt, dass man nicht vorankommt, dass es viel zu lange dauert oder viel zu aufwendig ist, um Fördergelder zu bekommen zum Beispiel. Oder Professurstellen, die unbesetzt bleiben, weil bürokratischen Auswahlprozessen es viel zu lange dauert und der Teilnehmer dann schon längst irgendwo anders was gefunden hat oder einfach das Gefühl hat, in Deutschland nicht voranzukommen.
Ja, ist richtig. Also der größte Fehler, den ein Unternehmen an der Stelle aber machen kann, und wir sehen das tagtäglich in den Nachrichten, wenn die großen Unternehmensvertreter hier mal zu Wort kommen, mit dem Finger auf andere zeigen. Ja, zu warten, dass die Entbürokratisierung auf politischer Ebene stattfindet, dann ist es zu spät. Ich habe eben nicht nur von außen oktroyierte Bürokratie, ich habe vor allen Dingen hausgemachte Bürokratie. Und diese hausgemachte Bürokratie, das ist ein massiver Quick-Win, weil das operativ ist. Diese hausgemachte Bürokratie, die kann ich mit Hilfe der Mitarbeiter ruckzuck abbauen. Und das wird eben nicht gemacht. Kommt ein neuer Prozess, kommt ein neues Tool, kommt eine neue Vorgabe, auch von extern. Und es wird ein neuer Prozess obendrauf gesetzt. Ja, und dann sagen die Leute, wir sind bis oben zu mit Arbeit, weil nie unten weggeräumt wird. Und wir würden es im wahren Leben immer so machen. Ja, wenn wir ein neues Sofa in die Wohnung haben wollen, dann muss erst das Alte raus. Ja, und es kommt eben nicht nur das Alte raus, bei der Gelegenheit entrümpeln wir mal, um diesem neuen Sofa eine schöne neue Ecke und mit viel Glanz zu geben. So, und dieses Entrümpeln findet nicht statt. Und früher hat man immer gesagt, ein Prozess raus, wenn ein neuer kommt. Entrümpeln bedeutet aber 2:1, also 2 raus, um einen neuen Prozess hinzumachen. Das heißt, der Nächste, der intern im Unternehmen einen neuen Prozess einführt, müsste sich vorher Gedanken gemacht haben, zusammen mit den Leuten, welche 2 Prozesse können wir dafür entsorgen, die uralt sind, wo man gar nicht mehr weiß, warum macht man das eigentlich, die einfach nie in Frage gestellt worden sind. Also 2 raus. Ein neuer Prozess rein. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die unglaublich schnell ganz viel Wirkung zeigt.
Ich meine, Prozesse und Strukturen, die sind ja möglicherweise schon vor Generationen in Unternehmen. Wir haben ja in Deutschland oft das familiengeführte Unternehmen, das schon 100 Jahre teilweise besteht oder länger. Aber Prozesse und Strukturen sind ja entstanden, weil sie sich bewährt haben oder weil sie zumindest einmal einen Zweck erfüllt haben. Wie identifiziert man also quasi solche heiligen Kühe, die man nicht antasten möchte, aber trotzdem schlachten sollte?
Ja, also auch dazu noch ein Workshop, ja. Aber wir machen das immer eben in der Gemeinschaft, weil einer allein bewegt nicht sehr viel, sondern wir brauchen immer 2, 3, 4, 5 solche Freigeister, ja, die eben auch den Mut haben und die Hartnäckigkeit, diese Dinge in Frage zu stellen. Und so ein Workshop, Elephant in the Room, also da ist dieser dicke Elefant im Raum, der alles zustellt und gar keine Möglichkeit schafft, weil kein Raum da ist, das Neue ins Unternehmen zu lassen. Dieser Elephant in the Room, die ganzen Tabuthemen, die es so gibt in Unternehmen, die müssen weg. Und dazu brauche ich einen Workshop, in dem ich vor allen Dingen mich sicher fühle, das auch mal wirklich ansprechen zu dürfen. Und so ein Workshop kann nur stattfinden mit Hilfe eines externen Moderators, der eben auch den Leuten genau den Freiraum gibt, es mal offen aussprechen zu dürfen. Und dieser Prozess alleine, der ist in vielen Unternehmen schon gar nicht möglich, weil eine Hierarchieebene da ganz weit oben es sich verbietet, ja, sich Dinge anhören zu müssen, die ihnen nicht passen. Das erlebe sogar ich als Speaker. Ich bin ja sehr viel auf Bühnen unterwegs als Keynote-Speaker, wo ich ja die Aufgabe bekomme, Impulse zu geben, über die Zukunft zu sprechen, über das zu reden, was nicht mehr geht und was wir in Zukunft anders besser machen müssten und sollten, um an die Honigtöpfe der Zukunft zu gelangen. Und selbst mir will man ja oft Vorgaben machen, was ich alles nicht ansprechen darf, weil der Vorstand, der CEO, das einfach nicht hören will. Wenn ich so eine Kultur im ganzen Unternehmen schaffe, dann werde ich ganz schnell diese Ja-Sager haben und ganz wenig von den Übermorgengestaltern und die meisten haben das Unternehmen selbst verlassen. Und das ist letztlich das Todesurteil für ein solches Unternehmen.
Aber es ist ja tatsächlich häufig so, ne? Es finden meistens ja schon Workshops statt, aber die finden halt entweder in der Führungsebene und nur in der Führungsebene untereinander statt oder nur innerhalb der Abteilung. Aber dass Führungsebene und Abteilung gemeinsam in so einem Workshop zusammensitzt, ist wohl eher selten der Fall.
Ja, plus eben, dass es abteilungsübergreifend ist. Und das ist das Entscheidende. Innovation braucht das ganze Unternehmen, weil Innovation natürlich auch später, wenn sie realisiert wird, alle im Unternehmen betrifft. Jede einzelne Abteilung ist sozusagen von dieser Innovation, wenn man so sagen möchte, betroffen. Also wirkt daran mit. Und deswegen sollte sie von Anfang an eben auch involviert sein, um zu sehr frühen Zeitpunkten schon zu sagen, das geht und das geht gar nicht. Und das können wir noch viel mutiger denken. Und hier in diese Richtung sollten wir uns überlegen, ob es nicht anders, besser, einfacher, bequemer, was wie auch immer, digitaler vor allen Dingen, nachhaltiger auch geht. Ich brauche dazu alle im Unternehmen von Anfang an, also diese crossfunktionalen Arbeitsgruppen. Und wenn es um operative Themen geht, dann will ich die Führungskräfte noch nicht mal dabei haben, weil Macht killt Kreativität. In dem Moment, wo die Führungskräfte dabei sind, werden die Ideen nicht mehr so wild sein, nicht mehr so frisch sein, nicht mehr so unkonventionell sein, sondern es werden von Haus aus nur mittelmäßige Ideen gebracht, weil jeder Sorge hat, wie geht eine Führungskraft, vielleicht meine Führungskraft auch noch, wo ich nächste Woche mein Jahresgespräch habe und eine Gehaltserhöhung will, wie geht meine Führungskraft mit so etwas um? Macht killt Kreativität, das heißt in operativen Workshops habe ich die Führungskräfte nicht dabei und idealerweise, weil es operativ ist, werden die Entscheidungen, die getroffen worden sind für Vorgehensweise, werden in diesem Workshop getroffen und umgesetzt. Die gehen nicht zurück in die Hierarchie, um dann weiter oben letztlich den Segen zu bekommen, sondern operative Entscheidungen aus den Workshops heraus werden von den Arbeitsgruppen, die sich dafür heiß gemacht haben, auch gleich umgesetzt. Das sind ganz andere Vorgehensweisen, als wir die in den klassischen Unternehmen kennen. Und nur die haben Aussicht auf Erfolg.
Klingt ja wirklich so nach Revolution findet von unten statt. Es hilft nicht, wenn jetzt der Chef von oben hergeht und einfach mal per Dekret sagt, Prozess X wird jetzt komplett abgeschafft, alle haben ab sofort neu zu arbeiten. Das stößt ja dann eher auf Ablehnung.
Ja, absolut. Also ein Mensch ist dann auch mit dem Herzen dabei und darum geht's ja, wenn er selbst an der Sache beteiligt war. Ich nenne das den Mein-Baby-Effekt. Ja, das heißt, ich war selber mit dabei, es war ein Stück auch meine Idee und dann setze ich die auch von Herzen gerne um. Und dann komme ich auch mit Einschränkungen zurecht, ja, weil ich selber mitentscheiden konnte, dass dieser Weg unter Betrachtung aller Umstände eben der beste war. Und ich habe selber mitentscheiden können, ich bin selber gefragt worden. Diese Freiwilligkeit, diese Autonomie oder zumindest Teilautonomie ist für den Menschen unglaublich wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, die Menschen mitzunehmen und eben auch zu verstehen, wir haben diese unterschiedlichen Veränderungsgeschwindigkeiten und diese unterschiedliche Risikobereitschaft. Und ich kann nicht warten, bis ich den Letzten überzeuge, sondern ich muss mit der Vorhut losgehen und die legt den anderen, der frühen und der späten Mehrheit, dann die Trittsteine oder baut die Brücken, damit die mit ins Neuland safe, sicher mit ins Neuland kommen können.
Vielleicht, um mal kurz das zum Abschluss zu bringen, weil ich sehe, wir könnten noch locker eine weitere halbe Stunde drüber reden, aber vielleicht eben auch mit Auge auf diese Vorhut oder generell auf diese, um diesen Weg zu bahnen, kann man Innovation oder vor allem kann man Zukunftsverständnis lernen? Und was braucht es dazu?
Ja, also Zukunftsverständnis, das steckt ja schon im Wort drin, heißt zunächst einmal die Zukunft verstehen. Wo sind die großen Trends? Auch die branchenübergreifenden Trends. Ja, weil die Dinge finden heute nicht mehr in den Branchen statt. Die Dinge werden in Zukunft so kompliziert sein. Technologie wird so teuer werden, dass ich mich mit anderen zusammentun muss. Die Geschwindigkeit wird so hoch werden. Wir sind ja in exponentiellen Zeiten inzwischen schon unterwegs, dass ich nur noch im Verbund zum Beispiel mit diesen jungen, frischen, wilden Startups, ja, die vor allen Dingen in der Digitalisierung und in der Nachhaltigkeit weit vorne sind, dass ich mit denen zusammentun muss. Kollaborieren muss in einem positiven, miteinander arbeitenden Sinn. So, und wenn ich das einmal habe, wenn ich dieses Bewusstsein habe, dann schaue ich mir an, was sind über die Branche hinauf die Zukunftstrend, wo sind unsere Chancen darin? Und dann mache ich eine Rückwärtsschritte. Wenn in 5 Jahren die Zukunft so aussieht, was muss ich in 4, in 3, in 2, in 1 Jahren geschaffen haben und heute beginnen zu tun, damit ich diese Zukunft, die in 5 Jahren wahrscheinlich sich realisieren wird, erreicht werden kann. Ja, das sind dann Prozesse, das hat mit Szenarien zu tun, da entstehen Zukunftsbilder fürs Unternehmen und in diesem Prozess sollten, wie gesagt, alle quer durchs Unternehmen dabei sein, die dann besonderes Interesse haben und wo das Herz auch für diese Richtung schlägt. Und dann brauche ich vor allen Dingen diese schnelle Umsetzung im Sinne von experimentieren, ausprobieren. Und da ist das Controlling noch lange nicht dabei. Ja, also ein ganz besonderes Gefahr in den Unternehmen ist eben die Controller, die zu früh die Kennzahlen wollen, die viel zu früh wissen wollen, wie viel Umsatz lässt sich mit so einer Idee generieren, wie viel Budget braucht so eine Idee, sondern es braucht...
Die immer aufs nächste oder übernächste Quartal schielen.
Ja, es braucht diesen frühen Phasen des Experimentierens, braucht einfach Budget und Freiraum und das Wissen, dass 9 von 10 angetesteten Ideen eben auch scheitern können. Aber die 10, die ist es dann. Und das ist dann das, womit das Unternehmen die Zukunft erreicht.
Und da kommt auch das Übermorgen ins Spiel, weil es geht nicht einfach nur um das Trend-Chasing, wo man sagt, jetzt irgendwie ist KI in aller Munde, müssen jetzt alle KI machen, sondern es es geht wirklich damit, ja, was könnte ich denn damit anstellen, beziehungsweise was könnte denn das Next Big Thing sein?
KI ist immer nur Mittel zum Zweck. Digitalisierung, Technologie ist immer nur Mittel zum Zweck. Das ist nicht der Trend selber. Und der Zweck ist das, was die Kunden der Zukunft wollen. Und deswegen ist es so wichtig, die jungen Menschen mit an Bord zu haben, so früh wie möglich, weil das sind die Kunden der Zukunft. Und die können uns sagen, wo wollen die in Zukunft sein? Welche Produkte wollen die in Zukunft haben? Bei welcher Art Arbeitgeber, ja, in welcher Arbeitssituation wollen die in Zukunft arbeiten? Das sagen uns vor allen Dingen die jungen Menschen und darum müssen die jungen Menschen mit in den Boardroom.
Ja, vielen Dank, Anne. Das klingt jetzt auch nach einem sehr guten und sehr wichtigen Schlusswort. Ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Sie haben da sehr viele Anregungen auch mitgenommen. Haben Sie selber Erfahrungen gemacht oder Eindrücke, die Sie mit uns teilen möchten oder vielleicht auch einige Rückfragen? Bitte melden Sie sich gerne bei uns. Wir nehmen so Feedback sehr gerne entgegen. Ich darf mich recht herzlich bei Anne Schüller bedanken für Ihre Expertise und Ihre Einblicke. Vielen Dank, Anne, dass du heute bei uns hier zu Gast warst.
Danke für deine Fragen.
Und ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie auch in Zukunft hier zu weiteren spannenden Themen bei Heise im Beats begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.